Ab und zu beginnen Podcasts dann sogar im Kaffeehaus. Der hier ist so einer. Und zwar bin ich vor ein paar Wochen mit dem Markus Kaiser Mühlecker gemütlich noch im Kaffeehaus gesessen. Und wir haben uns über alle möglichen Themen rund ums Thema Online-Marketing und Social Media unterhalten und sind dann so ein bisschen beim Thema Glaubwürdigkeit, Wahrhaftigkeit, Authentizität im Online- und Social-Media-Marketing hängen geblieben. Und der Markus hat einen Blick als Filmer auf dieses Thema. Das heißt, es geht darum, Dinge in Szene zu setzen, aber dabei ja, die Authentizität und die Wahrhaftigkeit nicht zu verlieren an dem Ganzen. Und da habe ich gesagt, weißt du was, du kommst zu mir in den Podcast und wir plaudern genauso drüber, wie wir das jetzt hier im Kaffeehaus gemacht haben. Er hat's getan, er ist bei mir zu Gast. Gleich geht's los.
TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker.
Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts von TheAngryTeddy.com. Freut mich, dass du dabei bist und es ist schon wieder eine Jubiläumssendung. Ist gar nicht so lang her, da haben wir das 10-Jährige gefeiert. Heute ist es die 250. Ausgabe des Podcasts. Das ist für diejenigen von euch, die schnell rechnen, nicht mehr und nicht weniger als konsequent spätestens alle 14 Tage in etwa über 10 Jahre hinweg einen Podcast rauszubringen. Wir alle wissen, es gab Phasen, da sind sie regelmäßiger erschienen. Aktuell bin ich wieder ein bisschen im Verzug. Aber im Durchschnitt für das, dass es mal als Hobby gestartet hat, das Ganze, ist es ja brav konsequent, würde ich sagen. Wenn auch du Lust hast, einen Podcast für dein Unternehmen, für dein Business in die Höhe zu ziehen, würde mich natürlich freuen, wenn du an mich denkst. Unter theangryteddy.com/podcast-marketing habe ich ein paar Dinge zusammengetragen. Mittlerweile gibt es ja mit Podstart und Podsess zwei Service-Schienen, nennen wir es so, für angehende und bestehende Podcaster. Das heißt, wenn du Hilfe in der Vermarktung eines bestehenden Podcasts brauchst, Reichweite aufbauen möchtest, bist du genauso an der richtigen Adresse bei mir, wie wenn es darum geht, einen Podcast völlig neu aufzusetzen und das Konzept dafür zu entwickeln. Wenn du darauf Lust hast, würde es mich freuen, wenn du mal vorbeischaust.
TheAngryTeddy.com Social Media Podcast.
Ja, am anderen Ende der Leitung, jetzt doch nicht persönlich Corona-bedingt, der Markus Kaiser Mühlecker. Hallo, servus. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Servus. Corona hat uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das letzte Mal, wie wir uns getroffen haben, sind wir nur gemütlich im Kaffeehaus gesessen. Genau. Und da haben wir so ein bisschen geplaudert über das Thema Authentizität im Marketing, ein paar Sichtweisen und da ist so ein bisschen die Idee geboren, wieso macht man nicht einmal miteinander einen Podcast und plaudern über das Thema und bringen so unsere Sichtweisen auf das Thema ein bisschen herein.
Ja, super, gern.
Vielleicht ganz grundsätzlich einmal, warum eigentlich Authentizität als ein Wert in der Unternehmenskommunikation? Du bist ja Filmer, du setzt Dinge in Szene, da geht es ja auch um Inszenierung, sowas wie eine Brandstory ist ja viel leichter am Reißbrett zu entwickeln, als wenn ich dann suchen gehen muss, wer bin ich denn eigentlich? Warum eigentlich Authentizität? Das ging ja anders viel leichter.
Naja, also es hat sich in den letzten Jahrzehnten da ein Paradigmenwechsel, glaube ich, vollzogen. Also wenn man so sagt, 70er, 80er, da war quasi so, wie ich in der Kindheit mitgekriegt habe, da war in der Werbung im weiteren Sinn quasi alles inszeniert und an den Haaren herbeigezogen. Und die letzten Jahre, frage mich jetzt gar nicht genau, warum hat sich das auch in die klassische Werbewelt so durchgesetzt, dass man möglichst echte Geschichten macht. Ich kann mir auch vorstellen, dass das mit dem ganzen Thema Globalisierung versus Lokalisierung und auch Richtung Nachhaltigkeit zu tun hat, dass man einfach nach dem unter Anführungszeichen Echten sucht. Und da sind natürlich gleich auch die Fallstricke, weil ich habe mir auch im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht und habe auch schon verschiedenste Geschichten in die Richtung gelesen. Und das Echte und das Authentische sind ja gewagte Begriffe, weil je länger man drüber nachdenkt, genauso wie über Persönlichkeit, kommt man drauf, das gibt's als solches gar nicht. Das ist ja ein Konstrukt. Das heißt, das, was man jetzt in der Werbung und in alle möglichen Marketing-Geschichten propagiert, sind ja die Geschichten, von denen man vorgibt, dass sie echt wären. Was nicht unbedingt heißt, dass sie echt sind. Ich habe gerade gestern zufälligerweise eine Buzzfeed-Geschichte gelesen, wo die wahren Persönlichkeiten der Stars hinter den Images gezeigt werden und dass angeblich der Alice Cooper, der berühmte Schockrocker, anscheinend bekennender Christ ist, wo er ja in seiner öffentlichen Persönlichkeit komplett konträr agiert. Also das ist nur ein kleines Beispiel, das sind so verschiedene Welten, die wir uns halt alle aufbauen.
Ja, ich meine, das Thema Authentizität wird ja ganz oft, also ich glaube, dass daher kommt, weil wir mit dem ganzen Thema Influencer-Marketing, da hat man gesehen, Leute zeigen ihr Leben vermeintlich, wie es wirklich ist. Da gibt es ja auch unterschiedliche Umsetzungen von dem Ganzen. Da hat man gesehen, okay, das funktioniert in Social Media, diese ganzen Werbebotschaften funktionieren dort halt nicht mehr und dass deswegen halt, glaube ich, das Thema ein bisschen größer geworden ist. Und was ganz oft hereinkommt, ist ja dann auch das Thema Authentizität und Sympathie. Und es wird ja ganz oft irgendwie angenommen, wenn wer authentisch ist, ist er automatisch auch sympathisch. Und ich bringe jetzt so in meinen Einführungsthemen, wo ich diese Geschichten ja dann mitunter so in Strategie-Workshops und so weiter mit einbringe, sage ich mal im Frank Straw nachher.
Okay, wieso?
Weil der meiner Meinung nach authentisch ist. Mhm. Über die Sympathie können wir aber alle miteinander streiten. Also ich habe jetzt die Wahlergebnisse nicht mehr im Kopf, aber irgendwie so Pi mal Daumen, irgendwie jeder Zehnte sagt, okay, der ist sympathisch und der Rest, glaube ich, wird sich aufs Hirn greifen. Mhm, wie tut's da aus deiner Sicht, und du machst da ja eben Gedanken, Dinge ins beste Licht zu rücken, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Wie tust du da mit solchen Geschichten?
Wir haben gerade, ich glaube, es war vorgestern, also da muss ich vielleicht ganz kurz aus meiner Bio und was ich bisher gemacht habe, erzählen, dass das einen Sinn ergibt. Ich bin nämlich von meinem großen Herkommen her ein Dokumentarfilmer und als solches ist für mich quasi das echte, authentische sowieso der Standard. Also für mich sind quasi die gescripteten Geschichten dann nicht Standard. Und immer wieder glauben ja Leute, dass ich groß mit Drehbüchern oder sonst irgendwas, aber das habe ich schon im Studium auslassen und habe mich nicht interessiert. Also der Aspekt vom Filme machen, sondern mir geht's eher um das journalistisch Echte. Und da spürt man eben der Trend auch im Marketing, in der Werbung in die Hand, dass dort das immer stärker nachgefragt wird. Und ich verstehe warum. Und was war jetzt die eigentliche Frage?
Sympathie und Authentizität waren jetzt so die zwei Pole, die gegeneinander stehen.
Ja, und ich glaube, die Leute sind irgendwo voll mit dem, was einer vorgemacht wird. Also das interessiert irgendwie keinen mehr und deswegen, glaube ich, bemüht man sich eben seit schon wahrscheinlich 10 Jahren, möglichst das Echte zu propagieren. Und ich glaube, insgesamt mit gutem Erfolg. Ich meine, das geht auch in die Richtung eine, dass Firmen jetzt, das negative Stichwort wäre Greenwashing, da ist jetzt einer grüner als der andere, also die sind oft grüner wie die Grünen, aber uns total klassische produzierende Industrien sind und so. Also man muss das immer mit einer Prise Salz konsumieren. Aber insgesamt ist das alles spannend und also vielleicht für die Leute, die das interessiert, gibt es spannende Bücher, zum Beispiel vom Irving Goffman, das heißt Wir alle spielen Theater. Das ist ein Klassiker in der Soziologie. Kennst du das vielleicht?
Nein, ich nicke dir interessiert zu.
Ja, das ist insofern interessant, weil es natürlich von der These ausgeht, dass wir sowieso eigentlich nie echt sind, sondern je nach sozialem Setting halt die eine oder die andere Rolle spielen. Und das, was wir jetzt unter Authentizität verstehen, ist, glaube ich, einfach das, dass wir in Kongruenz mit dem sind, was das Gegenüber von unserer Rolle erwartet. Und wenn wir möglichst neu an dieser Rolle dran sind, dann werden wir als authentisch wahrgenommen. Das heißt, das ist eigentlich insgesamt alles sehr liquide und fluide. Aber wenn wir die Erwartungshaltung vom Gegenüber erfüllen, dann liefern wir quasi das, was sich der erwartet. Und der Irving Goffman hat das auch nicht selber erfunden. Es gibt nämlich ein älteres Zitat vom berühmten William Shakespeare. Ich kann es jetzt auf Englisch nicht wiedergeben, aber so sinngemäß heißt es ja, wir spielen auch, also wir sind alle Schauspieler auf der Bühne des Lebens und spielen alle unsere Rollen. Wir haben unsere Aufgänge, wir haben unsere Abgänge. Und das ist, glaube ich, eine sehr hilfreiche Metapher für das Ganze, was halt wurscht, ob jetzt in der Werbung oder im allgemeinen öffentlichen Leben oder im Privatleben uns ausmacht. Also wir spielen viele verschiedene Rollen, genau, die möglichst gut. Ja. Und wenn man das einmal weiß, weil es wird ja die berühmte Persona im Marketing ständig benutzt. Ja, das ist jetzt eine Metapher, aber man könnte auch noch sehr viel mehr Metaphern sich aus den Sozialwissenschaften ausborgen. Dann hilft einem das einfach, dass man sich orientiert in dem ganzen Gewirr, in dem man immer wieder ist. Ja.
Ich meine, mit diesem Thema Rollenverständnis und verschiedene Rollen annehmen, und da lasse ich jetzt auch ein bisschen den Coach außerhängen, bei diese Geschichten, das sind natürlich Dinge, die begleiten uns über unser ganzes Leben. Wenn ich zu meinem Dreijährigen bin, wie ich bin, bin ich anders wie zum Geschäftsführer, mit dem ich zum Tun habe, dem ich vielleicht gerade eine Beratung angedeihen lasse. Und in beiden Fällen verstehe ich mich aber nicht, sondern weiß halt einfach, okay, ich bin halt so, wie ich bin, und ich muss zu einem Dreijährigen anders sein wie zu einer 50-jährigen Führungskraft. Und ich habe mir ja mittlerweile meine Lieblingsdefinition von Authentizität zurechtgelegt, die ich ja auch seit dem Sommer immer wieder bei allen Möglichkeiten bringe, auch jetzt. Wenn Denken, Fühlen, Handeln und Kommunizieren, da habe ich umgebaut, weil im Original steht Sagen statt Kommunizieren, aber ich glaube, dass mehr dazugehört. Wenn das im Einklang steht, dann kann beim Gegenüber Authentizität entstehen. Und das heißt aber für unsere Profession im Marketing natürlich schon auch in Richtung Personas und Storytelling und Dinge was, weil dann kann ich ja diese einzelnen Bauteile denken, fühlen, handeln und kommunizieren ja mit Methoden aufbauen. Und dann ist ja in Wirklichkeit nur noch die Frage, was lege ich wo dahinter? Und bei dir ist es halt die filmerische Umsetzung. Bei mir ist es mehr in der Social-Media-Strategie. Aber letztendlich glaube ich, dass man sich an dem ganz gut orientieren kann und dass man dann nämlich auch gescheite Sachen rausbringt.
Na, voll. Und das sind ja letztlich alles nur Werkzeuge. Man hat da an diversen Baukosten an verschiedene Werkzeuge, und je nach Verwendung nimmt man halt einmal das eine oder andere. Und was mir jetzt gerade noch gekommen ist, weil du das gerade gesagt hast, was ich natürlich über die Jahre schon immer wieder merke, ist, also er hat es leider nicht zu Ende gebracht, der Studienkollege hat ein Doku gemacht über den Moment des Fotografierens, weil alleine das ein spannender Moment ist, jeder von uns kennt das, wie sich auf einmal Menschen in Pose werfen, sobald irgendeine Kamera auf sie gerichtet ist. Und weil du gesagt hast, Influencer, die haben ja das völlig professionalisiert, also das sind de facto Schauspieler, die ihre eigene Rolle halt spielen, das ist eigentlich hochspannend. Und er hat die Doku leider nicht fertig gemacht, aber ich merke jetzt natürlich immer, wenn sie irgendwer, egal in welcher Rolle, vor der Kamera in Positur wirft, dann nimmt der, obwohl nie wer was zu ihm explizit gesagt hat, dass er jetzt so oder so tun soll, automatisch die Rolle ein, die er sich entweder selber denkt oder die ihm irgendwann einmal von wem anderen zugeschrieben worden ist, wie er agieren soll. Und das kann ganz unterschiedlich ausfallen, je nachdem, was wer halt glaubt, wie er gut funktioniert. Und ich finde, die Kunst ist oft, die Leute, diese Erwartungshaltung wieder abzubauen und einfach möglichst auch ohne Kamera oder Mikrofon oder was auch immer so zu tun, wie es halt wirklich einigermaßen sind.
Und wie machst du das?
Ja, das ist eine gute Frage. Indem man einer, da habe ich jetzt wieder, ich meine, ich bin nicht wirklich ein Tierfilmer, aber bei Tierfilmen weiß man es, dass die einfach erzählen, in dem Habitat von dem jeweiligen Tier die Tiere an sich angewohnen lassen müssen. Das heißt, man darf nicht überfallsartig irgendwie kommen oder so, sondern natürlich muss man mal Vertrauen aufbauen. Je tiefer schürfend die Geschichte ist, gerade jetzt bei einer Doku, dann kann der Prozess auch über Wochen gehen. Das hat man im Corporate-Umfeld in der Regel nicht. Da muss das in einer Stunde oder so gehen. Aber je nachdem, wie dem gegenübertritt, und dann kommt auch Vertrauen zustande, dass sich der einfach sicher fühlt, wohlfühlt. Er kann jetzt vor der Kamera, im Prinzip genauso wie es das du jetzt bei unserem Podcast gemacht hast, darstellen, dass das ein sicherer Raum ist, dass da nichts passieren kann, und dann kann ich das erwarten, wie halt der Mensch wirklich ist. Dann hat er keinen Grund mehr, nervös zu sein, und dann ist er so, wie er halt ist. Und das ist ja wünschenswert.
Also ich bin natürlich weit nicht so tief drinnen im Thema Filmen wie du, aber da und dort passiert es mir natürlich, dass ich mit Unternehmen Handyvideos produziere für Instagram und Co. Und mir fällt gerade eben eine ähnliche Situation ein, wie es das du gerade beschrieben hast, bei einer Baufirma, wo wir die zwei HR-Verantwortlichen geholt haben und die halt ein paar Reels und Videos uns eingesprochen haben. Mhm. Und was ich dort unheimlich cool gefunden habe, weil ich, die haben sich ein paar so schauspielerische Einlagen überlegt gehabt, die es gern gemacht hätten. Die haben mir schon gedacht, um Gottes Willen, das wird jetzt ins Laienschauspiel irgendwie abgleiten. Und die waren aber tatsächlich, also ich habe denen geglaubt, dass die wirklich so reden, wenn sie miteinander reden. Und das, was ich in solchen Situationen immer unheimlich spannend finde, ist, wenn du dann solche Leute hast und das dann anderen Leuten im Unternehmen zeigst, dass die auf einmal irgendwie so auf die Idee kommen, hey, so können wir ja auch sein. Und und das taugt dem Chef auch, wenn man sowas, weil das war dort eben die Geschichte, der Geschäftsführer ist dann einmal gekommen und gesagt, na, lasst mir mal reinschauen, was habt ihr denn schon? Und hat dann gesagt, boah, voll super. Mhm. Und von da weg war es dann für alle anderen und für die Lehrlinge, die alle schon, ich meine, wir waren im Salzkammer gut, die alle schon Hochdeutsch sprechen, geübt haben. Und die sind auf einmal draufgekommen, ich kann so reden, wie ich möchte.
Ganz genau, ganz genau.
Hast du da so ein paar Tipps aus der, wie machst du die Leute locker?
Ja, es sind alles nur meine 5 Cent, muss ich sagen. Aber alleine das Thema Sprache und das Gleiche, gut, dass du das jetzt ansprichst, weil ich und da nur mal, da konnte ich auch eine kleine Anekdote erzählen, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber ich bin von meinen Eltern und so halt ganz, unter Anführungszeichen, normal im Dialekt erzogen worden. Es gibt dafür Eltern, die erziehen ihre Kinder, auch wenn sie selber Dialekt sprechen, in der Hochsprache. Und ich habe mich damals im Studium bei FM4 beworben und war da auch beim Assessment Center und ich bin de facto an dem gescheitert, wie ich halt rede. Weil die haben da stillschweigend erwartet, dass wir Hochdeutsch sprechen und die Eigensberger, die Senderchefin, ist dann hergekommen und gesagt, das wie sie reden, das geht überhaupt nicht. Und ich habe davor nicht einmal die Idee gehabt, dass das nicht gehen könnte. Ich wollte ja gar nicht hinter das Mikrofon und da war das schon quasi, ja, nicht so toll, aber sonst animiere ich eigentlich immer die Leute, dass einfach die Sprache reden, das sonst auch reden. Und manche kannst das eh nicht austreiben, also es gibt welche, ja, je seriöser die Branche, sagen wir mal so, wenn das Politik, Banker oder so sind, dann verfallen die automatisch in einen Duktus. Das Gewand gehört dann auch dazu. Also kurz gesagt, ich finde, man kann sich irrsinnig viel aus dem Theater ausborgen und letztlich ist ja das alles irgendwie eine Art von Theater, das sich halt heutzutage viel auf Videobühnen und Videoplattformen und wo er immer ausspielt. Aber im Theater habe ich nicht nur die Rolle, sondern ich habe auch quasi das Kostüm, ich habe eine gewisse Sprache, die jemand spricht, er hat eine gewisse Rolle, der steht zu anderen. Dass man sich vielleicht immer kurz ein bisschen überlegt, naja, welche Rolle bin ich im Theater, wie rede ich zu den Leuten, und dann hat man schon relativ viel geklärt, was den ganzen Aufzug anbelangt. Und ja, genau, lange Antwort, kurze Frage. Also, ich bemühe halt, dass die Leute so sind, wie sie sind. Ja.
Ich habe das vorher im Vorgespräch wieder kurz ein bisschen erzählt, dass mich meine Frau gestern konfrontiert hat mit Employer Branding Video für ihre Lehrlinge. Und zwar sieht man durch dieses Video tanzende Lehrlinge hüpfen, die sich gegenseitig mit den coolsten Gangster-Grüßen irgendwie grüßen, die man sich vorstellen kann. Okay. Wir sind in einem Logistikunternehmen, das international tätig ist. Ich gehe nicht davon aus, dass die Unternehmenskultur unter die Lehrling so ist. In der Anmutung ist es aus meiner Sicht, so wie weit ich das bewerten kann, ein professionelles Video. Und ich gehe davon aus, dass da sicher ein fünfstelliger Betrag irgendwie geflossen ist, dass das entstanden ist. Was mich immer frage, und das jetzt wirklich auch an dich als Filmer, warum mache ich sowas nur? Das interessiert doch in Wirklichkeit meiner Meinung nach keinen Hund.
Ich kenne das konkrete Video jetzt nicht. Ja. Das kann ich jetzt schwer zu beantworten, aber Die berühmte Marketingweisheit, dass es hinbringt, der Wurm muss im Fisch schmecken und nicht im Angler. Also wenn dieser Gangster-Street-Style an die anderen Lehrlinge, wenn der die anspricht, dann ist das legitim und dann funktioniert das. Also es muss ja nicht uns gefallen und auch nicht die HR-Leute. Der Fehler wird ja ganz oft gemacht, dass man aus der falschen Perspektive kommuniziert, sondern wenn das andere Lehrlinge, und um das streiten sich ja gerade alle Firmen, genauso wie um gute Mitarbeiter, das merkt man wahrscheinlich beide überall, dass gute Arbeitskräfte einfach händeringend gesucht sind, dann funktioniert das. Also, aber wir haben, weil du das ansprichst, wir haben, also das gibt es gerade nur als Angebot für eine größere Firma, die genau das gleiche Thema haben, Lehrlinge suchen. Und wir haben uns ausgedacht, dass wir da in diesem Snapchat-Videokommunikationsstil auch das Video gestalten, in der Hoffnung mit der Idee, dass das für sie am besten funktioniert. wissen wir noch gar nicht, ob das gekauft wird, aber da gehen wir in eine ähnliche Richtung. Und ich habe, was ich auch noch sagen kann, ich mache immer wieder mal auch Workshops, also Smartphone-Film-Workshops, sowohl, dass man filmt, wie er schneidet am Smartphone, da geht er heutzutage schon überraschend viel. Die Dinger sind lebende Schweizer Messer der Kommunikation, also ist echt faszinierend. Und da machen die Jugendlichen, also da habe ich in Salzburg vor ein paar Monaten einen Workshop gehabt, die haben da selber sowas Ähnliches gemacht. Also die haben natürlich ernere Memes und ernere kulturellen Codes, das ist eh, was weiß ich, über Musikvideos und wo er immer herholen. Und was tun sie als Erster? Sie versuchen natürlich diese Codes, genauso wie es wir damals da haben, zu replizieren, nachzubauen. Also finde ich insofern legitim, wenn es einer selber gefällt. Mir muss es nicht gefallen, aber ja.
Grundsätzlich, mir ist es jetzt auch ein bisschen ohne, ich habe da bewusst das Video nicht gesagt, weil ich jetzt auch natürlich die Firma, wo meine Frau arbeitet, nicht diskreditieren will. Aber wir sehen immer wieder so diese typischen Videos, wo halt irgendwie eingeblendet ist, wir sind ein international agierendes Unternehmen, Top-Arbeitsklima, bla, und irgendwas Fetziges ist halt im Hintergrund und je schneller die Musik ist, irgendwie, das hab ich jetzt ganz vereinfacht das Gefühl, desto besser gefällt es dann die Marketingleute dort. Ja. Meiner Meinung nach ist das Geldverbrennerei. Und ich glaube auch nicht, dass da irgendein Fisch gibt, der den Wurm schluckt.
Ja, nein, und das kann auch leicht sein. Es ist glaube ich auch, ich sitze da jetzt gar nicht und sage, dass ich irgendwas besser weiß, weil es ist, glaube ich, irrsinnig kompliziert. Und heutzutage, man wird ja ständig, also jeder von uns ist ja quasi Opfer von Marketing aus 500 verschiedenen Richtungen und wir werden einen ganzen Tag beschossen. Und was machen die Leute? Die Leute machen alle zu. Sie schützen sich natürlich vor diesem ganzen Gewitter, das da auf sie einprasselt. Und da zu den Menschen durchzudringen, ist eben schon die hohe Kunst. Und ich glaube, deswegen ist schon die, weil wenn was echt ist, im Sinne von genuin menschlich, dann geht das trotzdem immer durch die Leute, zu die Leute. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum man eben versucht, so authentisch zu kommunizieren. Das, wie es du gerade gesagt hast, erinnert mich, das ist auch ein Klassiker, das ist quasi von einer Münchner Filmproduktionsfirma, das ist eine große Persiflage auf genau diese Bullshit-Bingo-Videoproduktionen. Und zwar, vielleicht kennst du das eh, das ist der berühmte Obststandl Didi. Und wer das nicht kennt, soll sich bitte das Video, steht sicher auf YouTube, Obststandl Didi anschauen, da haben sie nämlich alle so Punkte, wie man halt sowas macht oder nicht macht, abgearbeitet und entsprechend ins komplette Klischee abgedriftet.
Ja. Ist großartig, ich werde es in die Shownotes zur Ausgabe stellen. Okay. Ein völlig überproduzierter Imagefilm für Obststandl. Okay. Du hast vorher die Schweizer Taschenmesser der Kommunikation angeredet. Der Karl Graz hat letzte Woche auf der OMX wieder bemüht, den digitalen Altar, vor dem wir uns ständig verneigen. Ist jetzt ketzerisch das verwogelte Handyvideo dann die authentische Antwort auf die überzockten Imagefilme?
Ja, also die aktuelle Bauhaus-Fernsehkampagne, wer die kennt, spielt auch genau mit dem Style. Das Witzige ist ja, dass die Media-Budgetkosten, die Schaltungskosten für solche Spots dann die Produktionskosten um nicht nur x-faches, sondern vielleicht, weiß ich nicht, um ein hundertfaches schon übersteigen. Aber genau, sie bemühen eben diese Ästhetik und durch diese vielen verschiedenen Social-Media-Kommunikationskanäle ändert sich die Ästhetik, was gerade en vogue ist, natürlich rasend schnell. Und jetzt ist man halt bei dem Consumer-Schick oder wie immer man das nennen soll. Also nicht mehr so hochglanz, aber es wird wie überall sofort wieder eine Gegenwelle einsetzen und wenn man sich die High-End-Spots anschaut für Autowerbung und für Parfums, dann sind die noch immer auf Kinomodus. Also es existiert einfach heutzutage alles parallel. Du hast nicht mehr so die abgeschiedenen Ströme. Glaube ich, ja. Ich meine, wir reden jetzt über alles gleichzeitig.
Ja, natürlich, aber das hat ja so eine Plauderei an sich, die wir uns ja so ein bisschen als Überschrift auch für diese Folgen genommen haben. Also ein bisschen in Richtung Abschluss kommend, wenn jetzt zu dir eine Firma kommt und sagt, Markus, hilf uns, wir wollen uns, und unsere Überschrift ist authentisch, wir wollen uns authentisch präsentieren, was müssen wir denn vorbereiten, damit du sauber arbeiten kannst?
Dann sage ich mir gleich provokant, so gesehen möglichst wenig.
Okay.
Weil Black sagt, also wenn ich jetzt dokumentarisch bei wem eine spaziere, dann sollen die im Optimalfall gar nichts verändern. Jetzt macht man es natürlich nicht ganz so ungescriptet, aber wir haben zum Beispiel im Sommer, haben wir das gemacht, das hat mir auch gut gefallen. Das war, da hat eine große Firma ein Firmenjubiläum verschirmen müssen, natürlich Covid-bedingt. Und wir haben dann quasi eine ganze Unternehmensgeschichte, immerhin 40 Jahre, in denen sie in einer großen Firma irrsinnig viel tut. Das haben wir in Form einer Mini-Doku erzählt, die einfach, natürlich schaut man, dass man eine schöne Location auswählt, wo das Interview stattfindet, aber wir haben überhaupt nichts großartig drehbuchmäßig oder irgendwie gescriptet, weil die Leute wissen natürlich sowieso, wie eine Firma ist. Sprich, das Drehbuch entsteht oft erst im Schnitt, wenn man ausreichend Material hat. Das ist auch immer ein bisschen mühsam, aber ich bin es gewohnt, dass man so arbeitet. Und ja, also wenn man die Leute sein lässt, das wirklich sind, dann braucht man eigentlich nicht großartig von der Herangehensweise. Es gibt natürlich viele andere Formen von Video, die erfordern schon ein genaues Skript. Also ich möchte jetzt keinen falschen Eindruck erwecken. Aber für eben, wie du gesagt hast, für solche Geschichten ist das optimal. Und oft kann man auch in der Unternehmenshistorie genug Geschichten finden, die es wert sind, erzählt zu werden. Also man muss nichts an die Haare herbeiziehen, sondern muss oft beim Naheliegendsten schauen, was man eh schon hat, dort anknüpfen. Und wenn man sich ein bisschen so umschaut, ganz große traditionelle Marken und Firmen, die dann genau das, die besinnen sich auf die eigenen Werte, was hat uns eigentlich groß gemacht, was ist unser Kernwert, und dort kommunizieren sie halt stärker.
Das ist in Wirklichkeit das Intro für eine neue Ausgabe, weil wenn wir mit dem Thema jetzt anfangen, dann sprengen wir die Grenzen des Teddy-Podcasts. Ich glaube, es ist gut sichtbar geworden, dass ganz viel Expertise bei dir hängt. Ich meine, gut, du machst das jetzt auch seit 2005, das heißt nicht gerade gestern angefangen. Wenn ich mit dir in Kontakt treten möchte und sage, das würde mich interessieren, wie man da filmerisch zusammenarbeiten könnte, wo erreiche ich dich, wo sollte ich mich mit dir vernetzen?
Du, ganz normal, entweder anrufen oder E-Mail schreiben, office@kmfilm.at. Und am einfachsten, auch in Corona, kann man sich trotzdem irgendwo, ja, auf ein Telefonat oder Online-Zoom oder, wissen Sie, die Wege heutzutage sind vielfältig, also, geht eigentlich alles. Aber danke für die Rutsche, Daniel,
ja. Ja, selbstverständlich, und natürlich alle Kontaktinfos, die relevant sind, auch wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Ja, Markus, es tut mir zwar furchtbar leid, dass unser Kaffeetreffen bei mir im Teddy Lab vereitelt worden ist. Zumindest digital haben wir es geschafft. Danke fürs Dabeisein.
Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf theangryteddy.com. Wenn du diese Arbeit unterstützen möchtest, dann geh doch bitte auf iTunes und hinterlasse dort eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Rezension. Das begünstigt die Sichtbarkeit dieses Podcasts in den Charts und sorgt dafür, dass weitere Hörer auf diesen Podcast aufmerksam werden. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich da ein bisschen unterstützen kannst und dir kurz ein paar Sekunden Zeit nimmst, um da die Bewertung zu hinterlassen. Vielen herzlichen Dank.
Podcast. Mehrere Informationen auf theangryteddy.com oder auf facebook.com/theangryteddy.